Das heißt, die 6% der Weltbevölkerung, die in Europa leben, also knappe 480 Millionen Menschen, haben übersehen, dass wir keine Rolle mehr spielen.
Das, was mir schon Sorge macht, ist die Geschwindigkeit oder die Langsamkeit, in der wir uns vorbewegen, nämlich in dieser globalen Dynamik. Die Frage ist immer, was ist denn die Alternative dazu? Wir Europäer, das ist auch sicher einer der Kritikpunkte unseres Auftretens gegenüber dem globalen Süden, kommen ja immer mit unserer europäischen Wertevorstellung an den Tisch. Überzeichnet es jetzt ein bisschen. Am liebsten hätten wir ja uns gegenüber sitzen 50% männliche und 50% weibliche Minister. Und wenn das nicht passiert, haben wir von Haus aus schon Restriktionen.
Streitwert ist der Podcast über das, was wirklich zählt. Mein Name ist Stefan Zöckling und ich spreche mit Persönlichkeiten über die Themen, die zu wertvoll sind, um darüber nicht zu streiten.
Sich anderen Meinungen aussetzen, Widerspruch aushalten und bessere Antworten auf die Fragen unserer Zeit zu finden. Ich bin Stefan Zöckling, willkommen bei Streitwert. Unser Gast heute, Generalmajor Thomas Stalinger. Ist Österreich auf das vorbereitet, was kommt? Lieber Thomas, wenn man sich die Welt Mitte 2026 anschaut, hat man das Gefühl, es wird also an allen Ecken und Enden gekämpft, geschossen, Kriege geführt. Wir sind als Europa zumindest in meiner banalen Konsumentensicht und Bürgersicht bin ich in einem Mehrfrontenkrieg verwickelt. Irgendwo sollte man eine Flanke zumachen. Straße von Hormuz mit einhergehender Energiekrise, Ukraine im Jahr 5 jetzt. Wir haben schon vor einiger Zeit einmal im privaten Rahmen bei mir zu Hause heftig darüber diskutiert. Damals hast du auch schon Taiwan zum Thema gemacht, damals hast du auch schon vorausgesehen, Israel, USA gegen Iran. Muss ich mir Sorgen machen um meine Zukunft, meine Kinder? Wie schauen wir aus? Wo stehen wir?
Sorgen musst du dir nicht machen. Die Herausforderungen sind entsprechend. Solana hat das einmal sehr gut formuliert, der Vorgänger von der Frau Kallas als hoher Repräsentant der Europäischen Union, der gesagt hat, unser Wohlstand ist auf drei Säulen aufgebaut. Billige Ressourcen aus Russland, billiger Technologietransfer mit China und die Sicherheit hat sich Europa jahrzehntelang von den Amerikanern zahlen lassen. Und aufgrund der geopolitischen Vorgänge sind wir jetzt plötzlich draufgekommen, das ist auf sehr dünnen Eis gebaut. Wenn ihr einen größeren Schirm zeichnet, wir haben so einen Contest, einen Wettbewerb zwischen USA und China. Und der Indo-Pazifik ist definitiv, gibt es ja genug Analysen von Wirtschaftsberaterfirmen, der wirtschaftspolitische Markt der nächsten Jahrzehnte. Und alles, was wir jetzt so sehen, ob das die Ukraine ist, ob das der Iran-Krieg ist, ist dem Ganzen untergeordnet. Also wer dominiert diesen Wirtschaftsraum? Wir haben das gerade eindrucksvoll gesehen. Trump war in Peking. Ein paar Tage später ist Putin dort aufgetaucht. Das bedeutet etwas. Also das Zentrum der Welt ist halt nicht mehr Europa. Obwohl wir in Europa immer noch glauben, wir sind das Zentrum der Welt. Aber allein ein bevölkerungsmäßiger Vergleich. Wir haben ungefähr 8 Milliarden Bevölkerung. Davon gehört 1 Milliarde dem globalen Westen an. Da sind wir halt jetzt draufgekommen im letzten Jahr, dass dieser globale Westen aus zwei Teilen besteht, nämlich uns Europäern und den Amerikanern. Dann haben wir ungefähr 2 Milliarden zum globalen Osten, China, Russland und ein paar Städte, ein paar Länder dazu. Und dann bleiben aber 5 Milliarden, die dem globalen Süden zugeordnet sind. Südamerika, Afrika, Nahmittlerer Osten. Und das vergessen wir Europäer in unserer alltäglichen Betrachtungsweise. Es geht nicht primär um uns, es geht um den Wirtschaftsraum Indo-Pazifik und geht natürlich vor allem auch aus europäischer Sicht dem globalen Süden auf Augenhöhe zu begegnen.
Das heißt, die 6% der Weltbevölkerung, die in Europa leben, also knappe 480 Millionen Menschen, haben übersehen, dass wir keine Rolle mehr spielen.
Zumindest überschätzen wir unsere Rolle noch massiv. Wir haben dann noch die technologischen Entwicklungen. Sie bestätigt die Quantentechnologie, wo USA und China Kopf an Kopf laufen. der ganze Bereich künstliche Intelligenz soll uns ja zu denken geben, wenn ein Wissenschaftler wie Peter Steinberger von Europa in die USA geht, zu OpenAI, was das bedeutet. Das heißt, Konsequenz daraus, die Erkenntnis, wir sollten relativ rasch aufs Gaspedal steigen. Die Vorteile, die wir in Europa haben, ist sicher noch im Vergleich zu anderen Regionen ein vergleichsweise hohes Bildungssystem. Das müssen wir nur als PS auf die Straße kriegen.
Wir haben aber gleichzeitig eine unglaubliche Behäbigkeit. Wir haben überbordende Bürokratien. Wir sind jetzt darauf gekommen, wir wollen die Verteidigungsindustrie stärken, scheitern aber an unseren eigenen Gesetzmäßigkeiten, dass also ein Gewehrhersteller seine Prototypen nicht einmal nach Tunesien exportieren darf, um dort einen Auftrag zu gewinnen. Also wie soll denn das funktionieren?
Gehen wir mal auf die Ebene der Europäischen Union. Dort haben wir jetzt zumindest einmal eine Verteidigungsindustriestrategie, um den Rüstungsstandort Europa zu stärken. Das ist einmal ein positives Signal. Und nicht nur ein positives Signal, ein positives Zeichen, auch was die Wirtschaft betrifft. Österreich ist da jetzt ein absoluter Sonderfall. Also mit unserer
Neutralität.
Und vor allem mit unserer innenpolitisch definierten militärischen Neutralität, die mit dem, was in der Bundesverfassung steht, überhaupt nichts mehr zu tun hat. Weil die Bundesverfassung würde es uns sehr leicht machen. Dort steht klipp und klar drin, kein Beitritt zum militärischen Bündnis, ist gleich NATO, das verlangt auch keiner, und keine Stationierung permanenter Truppen in Österreich. Nur was wir innenpolitisch daraus machen, hat uns jetzt in den Augen der anderen europäischen Partnern weit davon entfernt, ein verlässlicher und berechenbarer Partner zu sein. Und das gilt natürlich dann umso mehr für unsere eigene Rüstungsindustrie.
Du hast ja als Generalmajor, glaube ich, tiefen Einblick in das österreichische Heer, in alle Verteidigungsstrategien. Du hast in den letzten 40 Jahren einige Verteidigungsminister oder Ministerinnen kennengelernt. Unser heutiger Bundespräsident war als Vorsitzender der Grünen noch für die Abschaffung des Bundesheeres in den 90er Jahren. Heute ist er der Oberbefehlshaber. Wie geht sich das aus?
Das dürfte ich ja persönlich von der ersten Stunde aus miterleben. Mhm. Und das Faszinierende an ihm war dieses Annehmen nicht nur der Funktion Oberbefehlshaber, sondern zu dem Zeitpunkt war er dann auch der Fels in der Brandung für das österreichische Bundesheer. Das ist sicher noch auf seine Lebenslaufbahn zurückzuführen, aber bis sehr lange Universitätsprofessor und hat sich das behalten, aufmerksam zuzuhören und Gedanken aufzunehmen. Und das ist er nach wie vor. Auch in den jetzigen Debatten, auch viel hinter den Kulissen, ist das nur der Fels in der Brandung und Fürsprecher für das Bundesheer. Wobei muss fairerweise auch dazu sagen, mit dem Angriff Russlands auf die Ukraine hat sich insgesamt die innenpolitische Haltung gegenüber dem Bundesheer grundlegend verändert, nämlich zum Positiven.
Zum Positiven, ja. Du hast in deinem Bericht eben 2019 geschrieben, das Bundesheer ist in einem katastrophalen Zustand. Ich glaube, es sind jetzt unter der aktuellen Verteidigungsministerin einige Initiativen gesetzt worden, auch budgetär zu investieren, Anschaffungen zu machen, das Heer zu stärken, auch attraktiver zu machen als Arbeitgeber. Bist du zufrieden oder sagst du, das ist ein Tropfen auf den heißen Stein?
Nein, das ist mehr. Also zu meiner Zeit hatte das Bundesheer ungefähr 0,6% des Bruttoinlandsproduktes als Budget gehabt. Im jetzigen Regierungsprogramm haben wir 2% drinnen und tatsächlich sind wir gut über 1% und haben vor allem den Aufbauplan 2032, wo ganz klipp und klar festgelegt ist, welche Beschaffungsmaßnahmen sind notwendig, um das Bundesheer wieder auf einen qualitativen Stand zu bringen, nämlich nicht nur im internationalen Vergleich, sondern auch in der Lage zu sein, Anlassfälle in Österreich, schutzkritischer Infrastruktur und dergleichen entsprechend bewältigen zu können.
Meine persönliche Sicht ist, und wie gesagt, vielleicht ist sie falsch oder auch gefährlich, wäre es nicht an der Zeit, dass sich die Europäische Union um einen Frieden in der Ukraine bemüht, anstatt weiter den Krieg zu befeuern, indem man der Ukraine Waffen liefert und Geld schickt?
Einmal ja für den ersten Teil deiner Frage. Dieses Verhandlungsfeld, mal zumindest einmal einen Waffenstillstand in der Ukraine herzustellen, sollte man jetzt nicht nur den Amerikanern überlassen. Das ist derzeit das Faktum. Was die Unterstützung der Ukraine betrifft, sehe ich das differenzierter, weil um einen gerechten Waffenstillstand dort herzustellen, muss man die Ukraine entsprechend unterstützen. Wäre das nicht passiert in den letzten 5 Jahren, dann wäre vermutlich schon ein weit größerer Teil der Ukraine von russischen Truppen besetzt. Also das macht schon Sinn. Allerdings, und das sagen auch alle Experten, wir sind beide Seiten sind weit davon entfernt. Auf der einen Seite Russland, das jetzt noch weiter noch vorrückt und umgekehrt die Ukraine auch nicht militärisch in der Lage sind, den Status quo ante wiederherzustellen. Das heißt, ja, es ist höchste Zeit für diese Waffenstillstandsverhandlungen und es ist höchste Zeit, dass Europa dort eine Rolle einnimmt.
Selenskyj sagt, Frieden wird kommen vor Weihnachten 26. Teilst du die Sicht oder die Hoffnung? Oder ist das eher Hoffnung denn Tatsache?
Ich würde einmal sagen, es ist höchste Zeit. Ja. Es leidet ja dort vor allem auch die ukrainische Zivilbevölkerung. Ja. Es passiert ja der Krieg nicht nur an der Front, sondern vor allem auch viel im Hinterland. Es wäre wünschenswert, dass das heuer passiert. Ja.
Du bist, wie gesagt, lang genug im Geschäft, wenn ich das so sagen darf. Es gibt ja immer wiederum die Erzählung, und ich würde das ganz gerne einfach mal objektivieren und aufklären. Der Russlandkrieg ist deswegen passiert, weil Russland durch die NATO provoziert wurde. Durch die NATO-Osterweiterung, durch das ewige Vorrücken an die russische Grenze, auch durch die Verschiebung militärischer Waffensysteme und Einrichtungen von Rumänien, Bulgarien in die Ukraine. Es wurden im Schwarzen Meer wurden Übungen gemacht von verschiedenen NATO-Truppen aus Kanada, Griechenland, Italien, Frankreich, den USA. All das hätte 2020, 2021 begonnen und in weiterer Folge dazu geführt, dass Putin gesagt hat, bis hierher und keinen Schritt weiter. Ist das falsch und ist das eine Erzählung von rechten Parteien oder einer russischen Propaganda oder ist da irgendein Funken Wahrheit darin?
Also um es ganz kurz zu machen, das ist schon sehr stark das russische Narrativ, weil da gibt es auch gar keine Diskussion drüber. Das war ein völkerrechtswidriger Angriff auf einen Staat, auf einen unabhängigen Staat.
Und das, ist ja außer, Teile, das steht ja außer Zweifel. Ja.
Das ist der eine Punkt. Was zu dem Zeitpunkt, das aber sicherlich nicht diesen Angriff gerechtfertigt hat. Was damals dann schon passiert ist, dass mehr und mehr diese Gesprächskanäle, die wechselseitigen, geschlossen wurden. Mhm. Und das ist immer, ganz gleich, in welche Region das wir schauen, eine kritische Situation. Jetzt sehen wir es in einer umgekehrten Reihenfolge, wenn wir uns den Israel-USA-Iran-Krieg anschauen, wie wichtig diese offenen Gesprächskanäle sind. Und um auf die Frage zurückzukommen, wir haben eine Demokratie ist eines unserer ureigensten Gene in unserer DNA. Ja? Und wenn ein Land sagt, dass aus demokratischen Überlegungen und der Großteil der Bevölkerung sagt, ich will jetzt wirtschaftlich nicht dem Land X oder der Region X angehören, sondern der Region Y. Die ukrainische Bevölkerung sagt, wir wollen in die Europäische Union, es gibt da eine Volksbefragung, dann kann ich jetzt nicht auf der anderen Seite sagen, und das war jetzt der Anlass, dass wir dort einmarschieren. Das Gleiche gilt da für ein Militärbündnis. Wenn ein Land sagt, ich will lieber in der NATO als wie in einen ostwärtigen Pakt, Shanghai Cooperation, die da jetzt entstanden ist, ja, dann ist das so zu akzeptieren und es ist nicht akzeptabel, da mit militärischen Mitteln dagegen zu steuern. Und Russland, muss man dazu sagen, von der Region her, wenn man auf die Landkarte schaut, Russland erstreckt sich bis Japan und China. Ja. Also da ist schon genug Land da. Es war jetzt nicht so, dass jetzt irgendwelche westlichen Truppen vor Moskau gestanden sind. Also das ist sicher sehr stark ein russisches Narrativ.
Auch die Tatsache, dass es bei der Osterweiterung in den 90er Jahren zwischen Baker und Genscher eine dokumentierte Vereinbarung gegeben hat, diese NATO-Osterweiterung nicht zu machen. Die gibt es ja.
Das ist nicht zu leugnen. Da streiten sich halt auch die Historiker drüber. Ja. Und muss auch fairerweise dazu sagen, diese NATO-Osterweiterung ist jetzt nicht von der NATO oder von westlichen Ländern betrieben worden, sondern es war eine freie Entscheidung der baltischen Staaten, von Polen, Tschechien, Slowakei, Ungarn und dergleichen. Und das ist im internationalen Recht, ich würde es ja einfach formulieren, einfach zu akzeptieren und dann nicht das Anlass zu nehmen, zu sagen, und jetzt greife ich mit meinen Truppen einen souveränen Staat an.
Ja, du warst ja nicht nur als Berater des Bundespräsidenten, sondern auch du warst als Berater oder als österreichischer Vertreter in Brüssel, in der Europäischen Union tätig. Wenn du sagst, es ist hoch an der Zeit, dass Europa sich involvieren müsste, warum passiert es nicht?
Die größte Schwäche Europas ist der Föderalismus. Wir könnten einen 1:1 einen Vergleich zu Österreich ziehen. Warum passieren gewisse Dinge nicht? Weil dort der Föderalismus, in dem Fall das nationalstaatliche Denken, überwiegt. Wir haben jetzt gerade in Ungarn jetzt Neuwahlen gehabt. Das war sicher einer der Länder, der nicht im gleichen, der ist zwar im gleichen Chor gestanden, hat aber ganz was anderes gesungen wie der Rest. Das ist sicher einer der größten Schwächen. Auch noch einmal zurückgehend auf Solana, dass wir sehr wenig in den Bereich Verteidigung investiert haben. Braucht ganz einfach ein starkes Gegengewicht. Was aber passiert jetzt, wir haben schon darüber gesprochen, es ist wichtig, dass Europa jetzt eine Rolle kriegt oder sich nimmt in den Friedens- oder Waffenstillstandsverhandlungen mit Russland. Auf der anderen Seite, was die Verteidigungsbereitschaft Europas betrifft, und nicht zuletzt aufgrund der Reaktionen der jetzigen Trump-Administration, bildet sich schon sehr stark innerhalb der NATO ein europäischer Pfeiler. Das heißt, die europäischen Staaten, und muss auch fairerweise dazu sagen, mit dem Beitritt Schwedens und Finnland zur NATO, sind 97% der EU-Bevölkerung innerhalb der NATO repräsentiert. Das muss man in Österreich so zur Kenntnis nehmen. Und daher passiert dort sehr viel auf der Rüstungsseite. Das wird allerdings, bis Europa tatsächlich eine Souveränität, eine ernstzunehmende Souveränität in diesem Verteidigungsbereich hat, werden sicherlich 10 Jahre vergehen, wenn nicht mehr.
Du bist Optimist.
Ja, bin an einem Sonntag geboren. ich habe schon erwähnt, es sind ja die Bestrebungen, wir sind oft versucht, so diese europäischen Verteidigungsinitiativen aus der kleinen österreichischen Perspektive zu betrachten. Mhm. Ich komme nochmal darauf zurück, mit Schweden und Finnland innerhalb der NATO, es sind ja klare Paradigmen gesetzt worden, ja. Dass man da in diesem Bereich stärker werden will. Ja. Auch was den finanziellen Bereich, was die finanziellen Zuwendungen betrifft, also nicht nur quasi Verteidigungsbudget in Österreich, sondern auch in den anderen Ländern, da passiert etwas. Ich gebe dir insofern recht, und wir sehen ja das, Kriege fangen nicht an, damit auf einmal Truppen irgendwo einmarschieren. Das haben wir jetzt auch im Iran-Krieg gesehen. Wie schaut es denn mit der Projektionsfähigkeit Europas aus, was Flugzeugträgerflotten betrifft? Na, da gebe ich dir recht. Also die europäische Flugzeugträgerflotte, die dauert mehr wie 10 Jahre. Da ist noch gar keine Entscheidung dafür gefallen. Und das wäre aber unheimlich wichtig. Weil wenn Russland zum Beispiel im Osten der baltischen Staaten aufmarschiert, was würden die Amerikaner machen? Na, die würden mindestens eine Carrier Group oder zwei Carrier Groups in die Ost- und die Nordsee schicken, als klares militärpolitisches Signal, wenn du da jetzt einen falschen Schritt machst, dann haben wir unsere Fähigkeiten im Raum. Na, diese Fähigkeit hat Europa nicht und da sind wir die nächsten 10 Jahre mindestens von Amerika noch abhängig, was das betrifft.
Na, ich habe deswegen gesagt, dass du ein Optimist bist, weil wir sind bekanntermaßen 1995 der Europäischen Union beigetreten als Österreich. Ich war damals 23 und wir haben damals gehört, es gibt eine europäische Verteidigungspolitik, es wird eine europäische Währung geben, es wird einen europäischen Kapitalmarkt geben, es wird einen europäischen Außengrenzschutz geben und außer der Währung ist nichts umgesetzt worden. Es gibt keinen gemeinsamen Außengrenzschutz, es gibt kein gemeinsames Heer, es gibt keinen gemeinsamen Kapitalmarkt. Und jetzt sind wir 31 Jahre später, also wir sind jetzt seit 31 Jahren dabei, diese 31 Jahre sind vergangen. Ist das eine Frage von Generationen? Weil wenn ich jetzt sage, du sagst 10 Jahre, ich sage, du bist Optimist, ist es nicht angebracht, eher zu meinen, das wird eine Sache unserer Kinder oder unserer Enkelkinder werden, dass die das erleben und wir werden es nicht mehr erleben, obwohl wir beide Mitte 50, Anfang 60 sind?
Ich hoffe, dass ich doch noch ein bisschen älter wäre, dass ich das noch erlebe. Ich gebe dir recht, das, was mir schon Sorge macht, ist die Geschwindigkeit oder die Langsamkeit, in der wir uns vorbewegen, nämlich in dieser globalen Dynamik. Da bedarf es einfach auch mehr politischen Mutes. Wie gesagt, das gilt sowohl für unsere nationale Ebene in Österreich als auch für die europäische, die Dinge in die Hand zu nehmen, die Verteidigungsbereitschaft, aber auch die anderen Bereiche, unsere Abhängigkeit von externen Ressourcen. Das ist ein Punkt. Die werden wir nicht auflösen können, aber da gibt es viele andere Möglichkeiten, um die zumindest mehr zu diversifizieren. War vielleicht nicht besonders schlau, sich von einer Abhängigkeit Russlands dann in eine andere Abhängigkeit zu begeben. Ich bin überzeugt, dass nach einer Zeit des Waffenstillstandes auch wieder wirtschaftliche Beziehungen mit Russland heranstehen werden.
Müssen.
Weil sie das heranstehen müssen, ja. Weil sich das die europäische Wirtschaft und Industrie gar nicht anders leisten kann. Ja. Ich hoffe nur, dass man aus den Lessons identified, nämlich Abhängigkeiten, Lessons learned gemacht hat. In Bezug auf Diversifizierung, aber auch in Bezug auf erneuerbare Energiequellen und dergleichen. Und vor allem etwas, was in Europa, was vielleicht auch noch ein zusätzlicher Schwächemoment ist, wir haben keine Kultur der langfristigen Strategien, so das Super-Forecasting und dergleichen. Und zwar nicht nur, um in der fernen Zukunft irgendeinen Parameter festzulegen, sondern die Beschreibung des realistischen Weges dazu, so dieses Backcasting dazu. Ja. Und das wären Instrumente und Strategien, die auch höchste Zeit wären, die da zu haben und dann auch realistisch umzusetzen. Aber ich bin bei dir, da werden wir beide schon ein bisschen älter werden, um die Erfolge dazu zu sehen.
Jetzt stelle ich eine provokante Frage. Ich meine, wir haben in der Vergangenheit gesehen, oft funktioniert es auf der Arbeitsebene ganz gut. Also sprich, jetzt sage ich, der Herr Generalmajor Stalinger ruft seinen französischen Kollegen an und seinen englischen und seinen deutschen, sagt, jetzt treffen wir uns auf ein Abendessen in Zürich und beschließen, dass wir gemeinsam die Europäische Union so vor uns hertreiben, dass der Flugzeugträger bestellt wird. Das kann ja nicht so schwer sein, oder? Also, wie gesagt, wenn wir jetzt darauf warten, dass sich die Politiker da verständigen, also einen Flugzeugträger oder einen Verband oder eine Flotte oder was auch immer, soll das ein paar Milliarden Euro kosten. Aber das müsste man doch jetzt beauftragen. Frankreich ist in der Lage, das zu bauen. Also das kann ja alles nicht so schwer sein, oder?
Diese Schritte sind ja schon gesetzt worden.
Ja?
Und zwar jetzt nicht das Treffen der Generalmajore in Zürich, sondern im Rahmen, wir haben jetzt im Bereich der Europäischen Union einen eigenen Kommissar für Verteidigung. Der hat nicht nur White Paper herausgebracht, sondern auch die notwendigen Schritte gesetzt. Es gibt die Europäische Verteidigungsagentur, wo genau solche Dinge, die du ansprichst, einmal festgestellt werden. Das ist jetzt auch Drohnenabwehr, ob das Raketenabwehr und dergleichen sind. Die Flugzeugträgergeschichte ist aber etwas, das sich auf einer finanziellen Ebene bewegt. Da brauchst du die Staatsoberhäupter, die sagen, jawohl, wir wollen das. Und das fehlt jetzt noch. Also diese letzte Konsequenz zu entscheiden, jawohl, wir wollen nicht nur kooperieren in kleinen Bereichen. Wir haben ein Projekt, das jetzt nicht unbedingt das erfolgreichste ist. Die Nachfolge Eurofighter, gemeinsame fliegende Plattform. Da sieht man wieder, und erst darüber gesprochen über den Föderalismus, wie stark dort auf einmal nationale Interessen wieder so ein gemeinsames Produkt konterkarieren.
Aber wenn ich in der Lage bin, als Europa 90 Milliarden an die Ukraine zu überweisen, muss ich da in der Lage sein, einen Flugzeugträger um 10 Milliarden zu bestellen, oder?
Ja, lasst sie vereinfachen. Es fehlt der Political Will.
In der Situation trotzdem. Also da haben aber ein paar den Knall noch nicht gehört, oder?
Ja, offensichtlich haben ein paar den Knall oder die Priorität noch nicht so erkannt. Wobei auch da, wir haben in Europa sehr viele solche Prioritätsbaustellen. Wir haben über die externen Ressourcen gesprochen. Es ist ja nicht nur Gas und Öl, sondern alle seltenen Erden und Rohstoffe, was betrifft. Wir haben ein Demografieproblem in Europa. Wir haben einen afrikanischen Kontinent vor uns, wo sich die Bevölkerung in den nächsten 25 Jahren verdoppelt, von 1,2 auf 2,4 Milliarden. Das wird Auswirkungen auf die Migration haben.
Schon, aber trotzdem kann ich einen Flugzeugträger kaufen.
Ja, ja. Aber auch so kann er das gerne auf die nationale Ebene übertragen. Da gibt es so viele wichtige Punkte, was die Reformierung des Gesundheitssystems und. Warum kommt es nicht dazu? Ja, weil einerseits der Föderalismus überwiegt und andere Interessen und nicht das Gemeininteresse, ist gleich die Fähigkeit, gemeinsam Europa tatsächlich verteidigen zu können.
Mhm. Du warst auch lange Jahre im Nahen Osten unterwegs, in Syrien. Ich habe mal gehört, ob es stimmt, weiß ich nicht, ich glaube schon, die Annexion der Krim 2014 wurde von der internationalen Gemeinschaft deswegen toleriert, weil die Krim dann in weiterer Folge als Hub oder als Basis gedient hat, um Flugzeugangriffe in Syrien gegen den IS zu fliegen. Und diese Flugzeugangriffe in Syrien gegen den IS wurden durchgeführt von den Russen. De facto in Abstimmung und im Wissen der internationalen Gemeinschaft. Assad ist weg, sitzt auch in Moskau. In Syrien sind einmarschiert, glaube ich, große arabische Unternehmungen, die dort zumindest wirtschaftlich begonnen haben, das Land wieder aufzubauen. Politisch ist dort jemand an die Macht gekommen, der noch vor wenigen Jahren mit geköpften Häuptern sich fotografieren hat lassen. Der sitzt plötzlich in Berlin im Kanzleramt. Ist mit solchen Menschen, kann man mit solchen Menschen Politik machen? Kann man mit solchen Menschen regionale, geopolitische Strategie vereinbaren, die hält?
Die Frage ist immer, was ist denn die Alternative dazu? Wir Europäer, das ist auch sicher einer der Kritikpunkte unseres Auftretens gegenüber dem globalen Süden, kommen ja immer mit unserer europäischen Wertevorstellung an den Tisch. Überzeichnet es jetzt ein bisschen. Am liebsten hätten wir ja uns gegenüber sitzen, 50% männliche und 50% weibliche Minister. Und wenn das nicht passiert, haben wir von Haus aus schon Restriktionen. Oder wir schauen auf der einen Seite zu Recht, ja, auf die Menschenrechte in dem jeweiligen Land. Mhm. Aber, und ehemaliger UN-Generalsekretär hat einen Satz geprägt, es gibt keine Sicherheit ohne Entwicklung und keine Entwicklung ohne Sicherheit. Mhm. Das heißt, ich muss ganz einfach dort einen modernen Trade-off akzeptieren. Und auf deine Frage zurückzukommen, wenn dort jetzt jemand an der Macht ist, wo ich zumindest ableiten kann, das ist kein Destabilisationsfaktor in der Region, sondern ein Stabilisationsfaktor, dann ist der jetzt einmal zu unterstützen in erster Linie. Und du hast ja andere Länder angeführt. Das macht die Türkei, die in Syrien entsprechend unterstützt. Das machen sehr viele Staaten aus der Golfregion, die Syrien unterstützen. Und wir haben nach wie vor eine enorme Anzahl von syrischen Flüchtlingen in Jordanien, aber auch im Libanon, die wiederum selbst ja nicht unbedingt Stabilitätsfaktoren sind. Das heißt, der erste Schritt in Syrien, ich habe halbwegs, ja, nicht nach unseren Maßstäben, aber nach Maßstäben, was habe ich vorher mit DS gehabt und wie schaut es jetzt aus, halbwegs einen stabilen Sicherheitsraum. Und jetzt geht es darum, die Wirtschaft entsprechend anzukurbeln. Und das sehen wir ja. Wie in Europa, wie lange haben wir braucht von der industriellen oder von der französischen Revolution bis jetzt, einer der treibenden Faktoren war Wohlstand. Je höher der Wohlstandslevel in einer Gesellschaft ist, desto mehr wandelt sich diese Gesellschaft oder hat sie ja Energien, im wahrsten Sinne des Wortes, als sie den demokratischen Werten zuzuwenden. Nehmen wir die Maslow'sche Bedürfnispyramide. Ja. Wenn ich ganz unten auf der Ebene bin, habe ich relativ wenig zu tun mit Meinungs- und Redefreiheit, weil ich ganz einfach mit meinem eigenen Alltagsleben beschäftigt bin.
Genau. Ja, ja. Aber gleichzeitig sind diese Systeme, die man da unterstützt, und ich glaube, da gibt es ja historisch unzählige Beispiele von Südamerika angefangen bis auch in den Nahen Osten. Wenn ich es richtig interpretiert habe, und bitte verzeih, ich bin natürlich kein Experte wie du oder viele andere, aber die Revolutionsgarden, die dort jetzt das Regime in Wahrheit weiterhin am Laufen halten und auch beschützen, waren ja zum Sturz des Schah finanziert vom Westen, ausgestattet mit Waffen vom Westen, ausgerüstet vom Westen. Das heißt, die sind ja im Wesentlichen, vielleicht sogar trainiert und geschult vom Westen, die sind ja eigentlich ein schönes Beispiel dafür, dass man einen potenziellen Stabilisierungsfaktor, dass einem der völlig entgleiten kann.
Die Ursünde des Westens beginnt ja damit, Entwicklungen in Ländern zu beeinflussen von außen.
Mhm. Nicaragua.
Ja, gehen wir weit zurück in unsere Kolonialzeit. Ja. Ja. Afrikanischer Kontinent und dergleichen, mhm. Da liegt ja die Ursünde drinnen. Wenn ich Regionen, und Afghanistan ist ein anderes schlechtes Beispiel, wo Russland schon begonnen hat zu interferieren, wenn ich einer Region nicht die Zeit lasse, und ich nehme schon gerne Europa, also bis wir uns zu dem Level der Demokratie entwickelt haben, wo wir sagen, da ist immer noch genug Luft nach oben, hat es 250 Jahre gedauert. Gut. Und wir glauben, und das hat, darum spreche ich von der Ursünde drin, also du hast unzählige Beispiele auf der Welt, wenn wir dann glauben, gibt den englischen Spruch, to plant the flower of democracy, und dann erwarten, dass innerhalb einer Generation dort auf einmal ein demokratisches System und Gesellschaft entsteht, passiert genau das Gegenteil, ihr erzeugt Chaos. Mhm. Der ganze arabische Frühling war ein gutes Beispiel dafür. Oder der Ausgangspunkt in Syrien ist ja durchaus auch vom Westen initiiert worden.
Wären wir, glaube ich, alle froh, wenn wir, Entschuldigung, jemanden wie Gaddafi noch dort sitzen hätten in Libyen. Ne?
Ja, wobei es natürlich schon wieder, das kann man nicht vom Tisch wischen, wir haben natürlich sehr hochstehende moralische Werte und ethische Werte in Europa, zu Recht. Mhm. Ja. Nur der Umgang damit, und das ist ja, dann am Tisch können wir leicht darüber diskutieren, aber das in der Realität umzusetzen, sich quasi in diesem Graubereich zu bewegen, führe jetzt Handel durch mit einem Land, wo ich weiß, so zählt eine Erden, gleichzeitig arbeiten dort Kinder in den Minen.
Ja. Ja, ja.
Das ist keine einfache
Geschichte. Das ist die Doppelmoral der europäischen Gesellschaft.
Ja, ich würde nicht sagen, die Doppelmoral der Europäer, diese Doppelmoral
der westlichen.
Hat auch die östliche Welt. Also die östliche Welt hat da jetzt auch keine.
Ja,
keine. Also ich würde sagen, da gibt es jetzt keine Segmentierung in Gut und Böse oder in
Nein, aber die E-Mobilität spielt natürlich in Westeuropa und in Amerika eine andere Rolle als in Osteuropa. Und die Batterieindustrie, die du hier ansprichst mit seltenen Erden und Kinderarbeit, hat natürlich genau da einen großen Impact gehabt.
Ja. Auch sehr viel aus China jetzt kommt, diese Rohstoffe betrifft.
Aber ist ein geschwächter Iran, der ja eine tausende alte Tradition hat, ist der nicht jetzt deutlich gefährlicher im Sinne dessen, dass ein geschwächtes Mullah-Regime auch für Terror steht, für Terroranschläge stehen wird in der westlichen Welt?
Jetzt könnte ich provokant zurückzufragen.
Ja, frag.
Ich sehe jetzt nicht das geschwächte Mullah-Regime. Also ich sehe jetzt nicht die geschwächten Revolutionsgarden. Also wenn wir uns gerade die heutigen Entwicklungen anschauen und die Revolutionsgarden dort, ist ja ein interessanter Aspekt auch noch, die sind also 40-50% unmittelbar an der Wirtschaft des Irans beteiligt. Also das ist ja auch kein Selbstmordkommando, das jetzt sagt, wir führen jetzt den Iran in den Abgrund, sondern sind ja in all diesen Handlungen natürlich auch wirtschaftliche Überlegungen dabei. Und das Mullah-Regime, ja, es ist jetzt der Sohn vom Vorgänger an der Macht. Die wahre Machtposition dort im Iran haben sicher die Revolutionsgarden und auch die Milizen. Keine Frage. Traurig wieder, Dort leidet wieder massiv die Zivilbevölkerung unter dem Ganzen. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass der Iran geschwächt aus dem Konflikt herausgeht. Im Gegenteil, meine, der Iran hat der ganzen Welt gezeigt, wie wichtig die Straße von Hormuz ist und wie wichtig die Kontrolle über die Straße von Hormuz ist.
Das heißt, es war einfach ein, sind wir wieder bei deiner Urkompetenz als Taktiker und militärischer Experte, ist das einfach ein strategischer Fehler der Amerikaner gewesen? Wie kann einem das passieren? Sie hätten es doch antizipieren müssen, oder?
Ich gehe sogar davon aus, weil ich würde jetzt den Amerikanern, die sicher im Bereich der strategischen Operationsführung immer sich überlegen, welche positiven und negativen Effekte erziele mit meiner Operation. Und die Straße von Hormuz war sicher Basis der Überlegungen, dass dort der Schiffsverkehr
zum Erliegen kommt.
Zumindest nicht mehr in dem Ausmaß oder zum Erliegen kommt. Und die Frage ist ja, aus amerikanischer Sicht, welche Regionen sind jetzt primär davon betroffen?
China.
Indien China. Asien. Hm. Ich würde jetzt nicht sagen, dass das quasi ein gewünschter Effekt war, aber das war sicher eine Überlegung. So, dieser unerwünschte Effekt, der eingetreten ist, ich glaube, mit dem hat Amerika oder die USA nicht gerechnet, dass in Amerika die Gaspreise von unter $3 für die Gallone jetzt fast bei 5 US-Dollar sind. Also das war sicher ein unerwünschter Effekt.
Und somit die Inflation treibt, ne?
Ja, die Inflation treibt und natürlich auch sehr viele andere Dinge, die aus dem Bereich kommen. Ist ja die Petrochemie betroffen, Düngemittel und dergleichen. Da kommen nur Effekte, die werden wir erst sehen. Aber auch dort wieder, das betrifft nicht primär die Amerikaner. Und natürlich, ein Faktor ist auch entstanden, die Golfregion als der Investition oder die Investitionsregion hat sicher einen massiven Reputationsschaden erlitten. Hm. Und auch dort stellt sich die Frage, ein großer Investor, was bleibt dem jetzt global wieder übrig? Hm. Vielleicht kommt dann wieder an dritter und vierter Stelle die USA und dann wird halt nicht in der Golfregion, sondern wieder in den Vereinigten Staaten. Und auch die US-Rüstungsindustrie, ebenfalls ein Profiteur aus dem Ganzen. Also ich würde der Trump-Administration nicht unterstellen, dass das jetzt eine dumme Aktion war, sondern es stehen schon sehr, sehr viele Überlegungen dahinter und ein paar unerwünschte Effekte, wie gesagt. Dieser Anstieg der Benzin- und Dieselpreise in den Vereinigten Staaten war sicher nicht etwas, wo man gesagt hat, naja, das können wir gerne in Kauf.
Wir haben heute über Kriege gesprochen, über Bedrohungen, über ein Bundesheer, das jahrzehntelang kaputt gespart wurde und über die Frage, was Neutralität in einer Welt bedeutet, in der Drohnen auf NATO-Gebiete einschlagen und Blockaden simuliert werden. Generalmajor Thomas Stalinger hat über 40 Jahre lang für die Sicherheit dieses Landes gearbeitet. An dieser Stelle möchte ich mich als Staatsbürger bei dir dafür bedanken. Das sollte man auch einmal sagen. Du hast sicherlich auf viel verzichtet, Freizeit, Familie, Entbehrungen aller Art. Du hast gearbeitet als Soldat, als Kommandant, als Minister und als Berater. Er hat Dinge gesehen und erlebt, die die meisten von uns nur aus Nachrichten kennen oder aus irgendwelchen Romanen oder Filmen. Und er sagt seit Jahren dasselbe, Österreich ist zu wenig oder nicht vorbereitet. Wir hoffen, dass sich das dank dir und deiner steten Arbeit gemeinsam mit Generalmajor Hameseder und unserer sehr geschätzten Ministerin Tanner jetzt ändern wird. Hoffen wir, dass die Bundesregierung uns zuhört, dass sie aufwacht und dass es noch im Juni einen Ministerratsbeschluss gibt. Die Frage ist, wie gesagt, ob sie diesmal zuhört. Das war Streitwert. Thomas, ich danke dir für deine Zeit und für dieses Gespräch.
Sehr gerne.